Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter einen Abschnitt stellen aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 12, und zwar die Verse 22 bis 34. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne mit mir aufschlagen. Lukas Kapitel 12, ab Vers 22. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und er, Jesus, sprach zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, sie säen nicht und ernten nicht. Sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Wer aber von euch, er kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen? Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht. Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, die Inflation erreicht immer neue Höhen. Man muss nur die Zeitung aufschlagen oder im Internet auf irgendeine Newsseite gehen. Seit einigen Monaten ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass einen diese Schlagzeile anlacht oder besser einem den kalten Schauer über den Rücken laufen lässt. Was bedeutet Inflation? Ganz einfach bedeutet Inflation, dass das Geld, was wir haben, weniger wert wird. Das passiert in kleinem Rahmen ständig, aber zurzeit läuft es in Deutschland aus dem Ruder. Grob kann man sagen, dass die Inflation in Deutschland in den letzten Monaten bei 10% lag. Das bedeutet, wenn wir mal den Oktober als Monat nehmen, irgendetwas, was ich in Deutschland im Oktober kaufen wollte, das kostete im Schnitt 10% mehr, als es vor einem Jahr im Oktober gekostet hat. Oder andersrum gesagt, für einen Geldbetrag, sagen wir von 100 Euro, kannst du nur noch 90% von dem kaufen, was du vor einem Jahr für 100 Euro kaufen konntest. Wir merken es alle. Besonders deutlich wird es bei den Gasrechnungen oder Stromrechnungen oder an der Tankstelle. Aber auch wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen und dann einen Wagen haben, der so voll ist, wie er vor einem Jahr war, und plötzlich merken wir, wow, es ist deutlich teurer. Für die von euch, die ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht haben, ist das eine neue Erfahrung. Auch in den vergangenen Jahrzehnten hatten Menschen Geldsorgen. Ja, keine Frage. Da gab es Leute, die haben sehr wenig verdient. Oder es gab andere, die waren arbeitslos. Aber die Situation, dass auch dann, wenn man eigentlich genug Geld hat, die Preise so schnell steigen, dass es plötzlich doch knapp wird, die gab es bei uns sehr lange nicht. Und ich denke, jeder von euch hat sich schon Gedanken gemacht, was das ganz persönlich für mich bzw. meine Familie bedeutet. Und diese Entwicklung in unserer Gesellschaft, die habe ich zum Anlass genommen, in den nächsten 3 Monaten gemeinsam mit Boris eine Predigtreihe durchzuführen, und zwar zum Thema Geld. Normalerweise bei uns in Predigtreihen, das kennt ihr, gehen wir durch ein Buch der Bibel durch. Aber dieses Mal gehen wir nicht durch ein Buch der Bibel, sondern wir schauen uns verschiedene Abschnitte der Bibel an und versuchen so ein Gesamtbild zu bekommen, was die gesamte Bibel über das Thema Geld lehrt. Denn die Bibel hat mehr zum Thema Geld zu sagen, als wir uns vielleicht manchmal so denken. Und dabei soll die Reihe zwei Dinge im Fokus halten. Einmal wollen wir uns anschauen, was die Bibel sagt angesichts von finanziellen Sorgen, möglichen finanziellen Sorgen. Und zum anderen wollen wir schauen, was die Bibel darüber sagt, wie wir mit dem Geld, was wir haben, umgehen sollen. Gerade die Themen Geld geben und spenden. Ja, das erste Thema Inflation und Geldsorgen, das ist gerade sehr aktuell. Wie gesagt, man kommt gar nicht drum rum. Das zweite Thema, Geben und Spenden, da ist uns aufgefallen, dass wir noch nie in unserer Gemeindegeschichte systematisch und tiefer darüber nachgedacht haben. Und das wollen wir in dieser Reihe tun. Aber heute steigen wir schwerpunktmäßig mit der Frage ein, wie kann ich damit umgehen, wenn ich befürchten muss, in Zukunft zu wenig Geld zu haben, dass das Geld hinten und vorne nicht mehr reicht. Zumindest wenn es so weitergeht, vor lauter Preissteigerung und Inflation. Und auch wenn wir das in unseren Breiten länger nicht erlebt haben, so etwas wie Inflation und Teuerung gibt es, solange es die Menschheit gibt. Und sowas gab es schon zu der Zeit, als Jesus hier auf der Erde war. Auch da haben sich Menschen schon um ihr Geld gesorgt, zum Beispiel die Jünger von Jesus. Und deswegen spricht Jesus ausführlich über dieses Thema. Und zwar ganz konkret in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Und er sagt in diesem Abschnitt im Kern: Höre auf, dir um dein Geld Sorgen zu machen. Ja, Vers 22, der erste Vers von unserem Abschnitt. Und er sprach zu seinen Jüngern, also Jesus: Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Mache dir keine Sorgen, sagt Jesus, und zwar konkret: Mache dir keine Sorgen um Kleidung und Nahrung, also Dinge, für die man Geld ausgibt, beziehungsweise die man sich für Geld kauft. Und das ist mein Thema für heute Morgen, warum du dir keine Geldsorgen machen sollst. Und ich habe drei Punkte, die wir uns anschauen sollen. Erstens, weil Gott Sorge um dich trägt. Zweitens, weil deine Sorgen Gott nicht gefallen. Und drittens, weil Gott deine größte Sorge sein möchte. Thema, warum du dir keine Geldsorgen machen sollst. Erstens, weil Gott Sorge um dich trägt. Zweitens, weil deine Sorgen Gott nicht gefallen. Und drittens, weil Gott deine größte Sorge sein möchte. Wenn ich zurzeit so manche Politiker reden höre, dann bin ich ehrlich gesagt schwer beunruhigt. Es gibt zurzeit in unserer Gesellschaft, in unserem Land viele Herausforderungen und die haben alle direkt oder indirekt, wie meistens bei Herausforderungen, mit unserem Thema Geld zu tun. Es geht um die Versorgung der Bevölkerung. Und was mich beunruhigt ist, wie manche Politiker ganz entspannt da sitzen und versuchen, den Eindruck zu vermitteln, sie hätten alles unter Kontrolle. Während sie selbst eigentlich keinen wirklichen Plan präsentieren können, wie sie das Problem lösen wollen. Sie wissen ja selbst nicht genau, wie das alles weitergeht und was kommt. Jesus ist da radikal anders. Er sagt nicht: Entspannt euch, macht euch keine Sorgen, das wird schon alles irgendwie. Nein, Jesus kann einen wirklichen, einen sicheren Grund nennen, warum er uns dazu auffordert, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Jesus gibt uns ein festes Fundament für diese Aufforderung. Und dieses Fundament lautet: Mach dir keine Sorgen, weil Gott für dich sorgt. Das ist mein erster Punkt. Du sollst dir keine Geldsorgen machen, weil Gott Sorge um dich trägt. Gott versorgt dich. Und das klingt gut. Aber woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass auf Gott Verlass ist? Oder anders gefragt, woher weiß ich, dass ich mich wirklich auf Gott stützen kann? Und um dir das deutlich zu machen, gibt uns Jesus drei Bilder in diesem Abschnitt. Er sagt: Schau dir drei Dinge in dieser Welt an und denk mal drüber nach. Das erste ist: Schau dir das Leben grundsätzlich an. Das zweite ist: Schau dir die Vögel an. Und das dritte ist: Schau dir die Blumen an. Erstens, schau dir das Leben grundsätzlich an. Vers 23, da sagt er: Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Ich kann mir vorstellen, dass du dir jetzt denkst: Was ist das denn für eine Begründung? Für die Aufforderung, dass ich mir keine Sorgen machen soll. Und die Antwort liegt im Zusammenhang. In den Versen vor unserem Abschnitt hatte Jesus sehr viel darüber gesprochen, dass es Gott ist, der unser Leben unter Kontrolle hat. In Kapitel 12, Vers 7 zum Beispiel sagt er, aber auch alle Haare auf deinem Kopf sind bei ihm gezählt. Oder in Vers 20 wird in dem Gleichnis vom reichen Narren deutlich, dass es Gott ist, der den Tag deines Todes bestimmt. Und genau vor diesem Hintergrund setzt auch unser Abschnitt ein, ja, Vers 22, und er sprach zu seinen Jüngern, darum sage ich euch. Das stellt natürlich die Frage, warum sagt Jesus das? Darum, weil Gott euer ganzes Leben, alle Haare, den Tag eurer Geburt und den Tag eures Todes unter Kontrolle hat, darum macht euch keine Sorgen. Und jetzt Vers 23, dieses Leben, das Gott völlig unter Kontrolle hat, ist so viel mehr wert, so viel wertvoller als alles, was du dir für Geld kaufen kannst. Als zum Beispiel Nahrung oder Kleidung. Und der Punkt ist, den Jesus macht, weil Gott dein Leben unter Kontrolle hat, also Tag deiner Geburt, Tag deines Todes und alles dazwischen, ist klar, er hat auch Kleidung und Nahrung, dein Besitz, dein Geld unter Kontrolle. Und deswegen brauchst du dich nicht zu sorgen. Jemand, der dafür sorgt, dass jetzt gerade in dieser Sekunde dein Herz schlägt, jemand, der auf dich aufgepasst hat, als du heute hierher gefahren bist, jemand, der die Sekunde deines Todes ganz genau geplant hat, dieser jemand, das ist der Punkt von Jesus, der hat auch dein Konto unter Kontrolle. Darauf kannst du dich verlassen. Aber Jesus bleibt hier nicht bei dem Blick auf das Leben bzw. den Herrn des Lebens stehen. Als nächstes lenkt er unseren Blick auf etwas hier in der Schöpfung. Gott ist für uns Menschen ja manchmal so ein bisschen abstrakt. Wir können ihn nicht sehen und fragen uns dann, ja, wo ist er eigentlich? Gefühlt ist er weg, weit weg. Und vielleicht gerade vor diesem Hintergrund nimmt Jesus als zweites Bild ein Bild aus der Lebenswelt der Zuhörer. Er sagt in Vers 24, betrachtet die Raben. Sie säen nicht und ernten nicht, sie haben weder Speise, Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Ja, vermutlich war Jesus mit seinen Jüngern gerade draußen, als er diese Predigt gehalten hat und vielleicht sind gerade Raben vorbeigeflogen und Jesus hat auf sie gezeigt, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist seine Lektion, denkt mal über diese Vögel nach. Diese Vögel werden jeden Tag von Gott mit Nahrung versorgt, jeden Tag. Du bist so viel mehr wert als Mensch, als diese Vögel. Und deswegen kannst du dir sicher sein, dass Gott auch dich versorgt. So viel sicherer, als ich so ein Rabe sein kann, dass Gott ihn versorgt. Ja, Nahrung und Kleidung waren damals, wie heute, das absolut Nötigste, was ein Mensch braucht. Ja, wenn wir zum Beispiel so Hilfspakete in ärmere Länder schicken, was packen wir da rein? Ja, entweder sind es Kleidung und Schullieferungen oder eben was zu essen. Und deswegen, damit die Leute das auf keinen Fall vergessen, verwendet Gott hier tatsächlich noch ein drittes Bild. Und dieses Mal spricht er über die Kleidung, Vers 27. Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Dieses Mal nimmt Jesus als Beispiel Blumen. Ja, vielleicht waren gerade diese Blumen da am Straßenrand. Auch das wissen wir nicht, aber Jesus macht auf jeden Fall deutlich, wie viel Mühe Gott sich gibt, sie wunderschön einzukleiden. Wie viel sicherer können wir uns da sein, dass Gott sich Mühe gibt, uns Kleidung zu schenken? Was für die Nahrung gilt, gilt auch für die Kleidung. Gott versorgt dich, das verspricht er dir. Aber mit diesem Versprechen bringt er uns auch einiges bei. Weil Gott es ist, der uns versorgt, ist alles Materielle, was wir haben, auch immer Gottes Geschenk. Ja, das ist etwas, was wir uns in unserer Überflussgesellschaft immer wieder sagen sollen. Ja, es ist für uns so selbstverständlich, für uns ins Geschäft zu gehen und etwas kaufen zu können. Wir vergessen so schnell, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es Gottes Geschenk ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck kennt, aber den verwenden wir manchmal so, ich hole mir etwas im Geschäft. Ja, ich hole es mir einfach, als wäre es selbstverständlich, dass es da halt steht. Jede Scheibe Brot, jeder Apfel, jedes T-Shirt, was du hast, ist ein Geschenk Gottes. Und all das ist auch ein Statement von ihm an dich. Schau, wie gut ich Gott dich versorge. Denk an die Raben und denk an die Lilien. Und dabei ist es wichtig, dass sich Gottes Versprechen und unser Vorsorgen nicht gegenseitig ausschließen. Gottes Versprechen und unser Vorsorgen, die schließen sich nicht gegenseitig aus. Man könnte ja denken, okay, Gott versorgt mich, so wie die Raben und die Lilien, die machen ja auch nichts dafür, also warte ich. Und wenn ich nicht warte, sondern selbst aktiv werde, dann ist das ja Unglauben, sagt das Jesus hier nicht. Aber weißt du, das ist nicht sein Punkt. Gott versorgt uns, ja, aber meistens dadurch, dass wir selbst vorsorgen. Man könnte ja denken, wie gesagt, ach, die Vögel sorgen nicht vor, die Blumen sorgen nicht vor, also brauche ich das ja auch nicht zu machen. Aber weißt du, das ist nicht der Vergleichspunkt, den Jesus hier macht. Er sagt nicht, macht es wie die Vögel und die Blumen, macht einfach gar nichts. Es gibt nämlich einen riesigen Unterschied zwischen uns Menschen und Tieren bzw. Pflanzen. Anders als die meisten Tiere und anders als alle Pflanzen sollen wir tatsächlich vorsorgen. Der Punkt, den Jesus hier macht, ist, Gott versorgt sogar die Nicht-Vorsorger in seiner Schöpfung, die viel weniger wert sind als wir Menschen. Wie viel mehr versorgt er uns? Das ist sein Vergleichspunkt. Allerdings will Gott uns Menschen in den allermeisten Fällen durch unsere Arbeit und unsere Mühe versorgen, nicht ohne uns. Und deswegen ist es wichtig für uns Menschen, dass wir tatsächlich vorsorgen. Wir haben eben Sprüche Kapitel 31 gelesen, da wird eine Frau dafür gerühmt, dass sie so vorbildlich ist. Ja, das ist so ein Kapitel, das benutzt man dann gerne in irgendwelchen Frauenseminaren. Aber worum geht es hier eigentlich im Kern? Es geht darum, dass diese Frau dafür gelobt wird, dass sie vorsorgt. Ihre große Leistung ist es, dass sie nach vorne plant und vorsorgt. Und wäre es nicht in Gottes Sinn, dass wir Menschen alle vorsorgen, würde das Wort Gottes diese Frau nicht so für ihr Vorsorgen feiern. Und wie kann sinnvolle Vorsorge aussehen? Zum Beispiel, dass ich in bestimmtem Umfang spare. Oder dass ich immer ein bisschen mehr Essen zu Hause habe, als man gerade für den Tag braucht. Ja, es ist auch gut, darauf vorbereitet zu sein, dass vielleicht mal der Strom ausfällt. Aber es geht eben auf der anderen Seite auch darum, dass du dich nicht auf deine Vorsorge verlässt. Es bleibt auch dann Gott, der dich versorgt. Vorsorge darf also niemals Gottes Ersatz werden, sondern Vorsorge muss immer aus dem Gottvertrauen heraus geschehen. Und noch ein letztes ist bei der Versorgung wichtig. Ja, Gott verspricht dir, dich zu versorgen. Das tut er. Aber er verspricht dir keinen Reichtum. Ja, mit unserem Wohlstand sind auch unsere Ansprüche gewachsen. Und wir denken vermutlich oft, das und das brauche ich noch alles, denn das ist ja das absolute Minimum, um zu leben. Ja, meine Tochter, die ist 2 und die kommt zurzeit immer mal zu uns und sagt dann voller Selbstvertrauen, ich brauche Schokolade. Das ist völlig offensichtlich, wenn man sie so anguckt, dass sie keine Schokolade braucht, sondern gerne welche hätte. Aber sind wir oft nicht ganz ähnlich? Und haben unsere Ansprüche, das und das brauche ich, während wir es eigentlich nur gerne hätten. Jesus spricht hier von Nahrung und Kleidung. Ja, ich denke, unter Kleidung kann man auch noch ein Dach über dem Kopf fassen. Wenn Gott uns also mehr schenkt als Wohnung, Kleidung und genug zu essen, ist das schön und wir sollten ihm dankbar sein, ja. Aber das verspricht er uns an keiner Stelle. Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, Vers 8, wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, dann soll uns das genügen. Gott verspricht uns keinen Reichtum. Er verspricht uns, uns zu versorgen. Und diese Versorgung, die kann vielleicht in ein paar Jahren weniger sein als heute, deutlich weniger sein, als du vielleicht heute denkst, dass du unbedingt brauchst. Das kann sein. Und trotzdem sollst du dir keine Sorgen machen. Denn das, was du wirklich brauchst, das verspricht Gott dir. Und er sagt dir gleichzeitig, wenn du dir Sorgen um das Geld machst, dann greifst du mich persönlich an. Und das ist mein zweiter Punkt. Du sollst dir keine Geldsorgen machen, weil deine Sorgen Gott nicht gefallen. In unserem Abschnitt hier gibt Gott uns drei Gründe, warum er unsere Geldsorgen nicht möchte. Es ist dumm, es ist kleingläubig und es ist gottlos. Erster Grund, es ist dumm, Vers 25. Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Wenn ihr nun nicht einmal das Geringste vermögt, was sorgt ihr euch um das Übrige? Geldsorgen sind deswegen so dumm, weil du durch die Sorgen nicht einen Cent verdienst. Das Beispiel, was Jesus verwendet, stammt aus dem Bereich unserer Lebenslänge. Ja, da ist jemand, der lebt in der ständigen Befürchtung, oh Mann, hoffentlich sterbe ich nicht heute. Und er macht sich ständig Sorgen ums Sterben. Der Witz ist nur, dadurch lebt er keine einzige Sekunde länger, als wenn er sich keine Sorgen machen würde. Die Wahrheit ist, du kannst dein Leben nicht eine Sekunde verlängern. Und ganz ähnlich ist es beim Geld. Auch da sind Sorgen unglaublich dumm. Denn sie ändern nichts. Deine Sorgen machen vieles schlimmer, aber gar nichts besser. Vor einigen Jahrhunderten hat ein Liederdichter es so ausgedrückt: Was helfen uns die schweren Sorgen? Was hilft uns unser Weh und Ach? Was hilft es, wenn wir alle Morgen beweinen unser Ungemach? Wir machen unser Trost und Leid nur größer durch die Traurigkeit. Sorgen machen, gerade ums Geld, ist dumm. Aber es zeigt noch mehr. Es zeigt unseren kleinen Glauben. Das ist das Zweite, was wir sehen. Es ist kleingläubig, Vers 28. Wenn aber Gott das Gras auf dem Feld, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Wenn wir an Gottes Versorgung zweifeln, dann ist das ein Problem unseres Glaubens. Anders formuliert, unser Gott ist zu klein. In unserem Kopf ist das Problem, dass der drohende Geldmangel größer ist als unser Gott. Und Jesus weiß ganz genau, wie das Herz der Jünger aussah. Wie schnell sie dabei sind, sich Sorgen zu machen. Und deswegen nennt er sie hier knallhart Kleingläubige. Aber er wird sogar noch deutlicher. Erst wirft er ihnen Dummheit vor, dann Kleinglauben und als Drittes sogar Gottlosigkeit. Vers 29. Und ihr sollt auch nicht danach trachten, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und beunruhigt euch nicht, denn nach all diesem trachten die Heidenvölker dieser Welt. Wenn wir uns Sorgen um das Geld machen, dann sind wir wie Heiden, sagt Jesus. Wie Menschen, die Gott nicht kennen. Als Christen sind wir Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen. Wir haben das heute gerade wieder im Gottesdienst gemacht. Ich glaube an Gott, den Vater und so weiter. Und Gottes Namen, den Inhalt unseres Glaubens zu bekennen, das ist gut und wichtig. Ja, nicht umsonst nennen wir uns bekennende Gemeinde. Es gibt viele Christen, die gehen davon aus, dass die Inhalte des Glaubens ja sowieso irgendwie klar sind. Aber das Problem ist, über Generationen gehen dann die Inhalte in diesen Gemeinden, wo diese Christen sind, langsam aber sicher vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen über die Inhalte unseres Glaubens. Dass wir sie lehren, dass diese Inhalte bei uns leben. Und auch wenn das so ist, ist es trotzdem möglich, dass es eine Lücke gibt, manchmal sogar eine sehr große Lücke, zwischen dem, was wir bekennen, und dem, wovon wir wirklich überzeugt sind, wenn es hart auf hart kommt in unserem Leben. Würde ich euch fragen, wer versorgt euch? Von wem kommt alles, was du hast? Dann würden die meisten von euch, vielleicht sogar alle, wie aus der Pistole geschossen, antworten: Gott versorgt mich. Aber wie ist es, wenn der Druck kommt? Wenn plötzlich die Versorgung nicht mehr ganz so schnell und selbstverständlich läuft? Wenn du plötzlich deinen Gürtel enger schnallen musst. Und dann stehen wir plötzlich vor der Herausforderung, dass das, was wir bekennen, wirklich unser Leben prägt. Sonst sind wir ganz schnell Menschen, die sich zwar mit dem Mund zu Gott bekennen, aber mit dem Herzen fast schon wie Atheisten leben, so als gäbe es Gott gar nicht. So sorgenvoll wie Menschen, die sich komplett selbst versorgen müssen, weil sie den nicht kennen, der sie versorgt. Heidenvölker nennt Jesus sie hier in Vers 30. Man könnte auch sagen, praktische Atheisten oder gottlose Menschen. Die Frage, die Jesus dir heute Morgen stellt, die lautet: Hat dein Bekenntnis zu ihm auch Auswirkungen auf den Bereich deines Herzens, wo gerne die Sorgen wachsen? Jesus spricht hier also zu seinen Jüngern. Zu seinen Jüngern, die sich wohl in der Situation Sorgen um das Geld gemacht haben. Und irgendwie ist doch Vers 30 da ein gutes Schlusswort, oder? Er sagt: Denn nach all diesem trachten die Heidenvölker der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Gott versorgt uns, er weiß, was wir brauchen. Amen. Aber interessanterweise ist Jesus mit Vers 30 noch nicht fertig mit seiner Predigt. Sondern in gewissem Sinn könnten wir sagen, er legt danach erst richtig los. Und seine Botschaft in den letzten vier Versen ab Vers 31 lautet: Mach mit deinem ganzen Leben, gerade auch mit deinem Geld, Gott zu deiner größten Sorge. Mein dritter und letzter Punkt: Du sollst dir keine Geldsorgen machen, weil Gott deine größte Sorge sein möchte. Vers 31: Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. In Kürze sagt Jesus hier: Kümmere du dich um Gott und Gott wird sich um dein Geld kümmern. Kümmere du dich um Gott und Gott wird sich um dein Geld kümmern. Oder anders: Je weniger du dich um Geld sorgst und je mehr um Gott, desto weniger Grund wirst du haben für Geldsorgen. Es gibt zwei Wörter, die unseren Predigtabschnitt durchziehen. So in der ersten Hälfte ist es das Wort Sorgen. Es taucht dreimal auf in den Versen 22, 25 und 26. In der zweiten Hälfte des Abschnitts wird dieses Wort abgelöst durch das Wort Trachten, oder manche Übersetzungen haben auch einfach Suchen. Dieses Wort Trachten oder Suchen, das meint, worauf richtest du dein Leben aus? Wofür lebst du? Was ist die größte Sorge in deinem Leben, gerade auch, wenn es um Geld geht? In Vers 29 kommt das Wort, in Vers 30 und dann in Vers 31. Dreimal dieses Wort. Und die Botschaft lautet: Trachtet nicht nach materiellen Dingen, die man für Geld kaufen kann, Verse 29 und 30, sondern trachtet vielmehr nach Gottes Königreich. Ja, Menschen, die Jesus nicht zum König haben, die leben hier auf der Erde. Und diese materielle Erde, die sie sehen können, die sie anfassen können, das ist alles, was sie kennen. Und deswegen ist es auch logisch und notwendig, dass Geld so zentral in ihrem Leben ist. Geld ist eines der besten Dinge, vielleicht die beste Sache überhaupt, die sie erreichen können. Wir als Christen leben zwar auch auf dieser Erde, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Wir sind Bürger nicht dieser Erde, sondern eines anderen Königreichs. Vers 32: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich, können auch übersetzen, das Königreich zu geben. Gottes Geschenk an uns ist es, dass wir Bürger eines anderen Königreichs sind. Es ist Gottes Geschenk, für das er uns seinen Sohn geschickt hat. Jesus verließ das Königreich seines Vaters und kam in unser Königreich, das Königreich von uns Menschen, die wir uns von Gott losgesagt haben. In dieses Königreich kam er von uns Rebellen, die wir in unserem Übermut unserem Schöpfer den Krieg erklärt haben. Und Jesus kam hier rein. Und dieses Königreich reagierte, wie es auf den feindlichen König im Prinzip reagieren musste. Es verfolgte ihn und tötete ihn schlussendlich. Aber die große Ironie ist, gerade durch diesen Tod machte der König des Königreichs uns zu seinen Kindern, zog uns raus aus dem Königreich der Finsternis und machte uns zu Bürgern seines Königreichs, des Königreichs der Herrlichkeit. Das ist das Evangelium, die gute Botschaft vom Königreich Gottes, die Botschaft, die allen gilt, die an ihn glauben. Und so ist Jesus der König dieses Königreichs. Und wenn du an ihn glaubst, der König deines Lebens. Und weil du Bürger eines anderen Königreichs bist, sollst du für dieses neue Königreich leben. Das ist klar, oder? Wenn ich zum Beispiel als Fußballer sage, ich wechsle den Verein und ich kriege jetzt von meinem neuen Verein Geld, dann kann ich nicht für den alten Fußball spielen. Das wäre skurril. Und genau das ist der Punkt von Vers 31. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Lebt für eure neue Heimat, für euer neues Königreich, durch das, zu dem ihr gehört. Und Gott wird euch hier in der alten Heimat, solange ihr noch hier seid, alles geben, was ihr braucht. So wird euch dies alles hinzugefügt werden, sagt Jesus. Dies alles sind eben die materiellen Dinge, um die du dir manchmal Sorgen machst. Aber keine machen sollst, denn Gott will sie dir geben. Lebe mit deinem ganzen Leben nicht für diese vergängliche Welt, sondern für die Welt deines Königs Jesus. Und dann verspricht Jesus dir, dich mit allem zu versorgen, was du brauchst, solange du hier auf der Erde bist. Vielleicht nicht mit allem, was du gerne hättest, aber mit allem, was du brauchst. Aber wie sieht das konkret aus? Wie kannst du nach Gottes Königreich trachten, danach suchen, dafür leben, während du noch hier auf der alten Erde bist? Wie geht das? Und das beantwortet uns Jesus in Vers 33. Er sagt, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Ich weiß persönlich nicht, wie die Jünger reagiert haben, als sie das gehört haben. Sie haben ja dieses Problem vermutlich, zu wenig Geld zu haben oder zu denken, sie hätten zu wenig Geld. Und da stellen sie sich die Frage, wie soll das alles reichen mit meinen Finanzen? Und Jesus sagt ihnen, Gott versorgt euch, macht euch keine Sorgen. Soweit macht das alles Sinn. Aber jetzt setzt Jesus einen drauf und sagt, ach ja, und das wenige Geld, was Gott euch gegeben hat, davon gebt auch noch einen ganzen Batzen weg. Jesus, was bist du denn für ein Finanzberater? Wenn ich zu wenig Geld habe, vielleicht wegen der Inflation. Okay, ich soll auf Gott vertrauen, aber grundsätzlich sollte ich doch sparen, wo es nur geht, gut auf mein Geld schauen und so. Und du sagst jetzt, Vers 33, verkauft eure Habe und gebt Almosen. Weißt du, Jesus ist der beste Finanzberater der Welt. Denn er hat die Zukunft im Blick. Und im Unterschied zu allen Finanzberatern hier in dieser Welt kennt er die Zukunft. Und ich möchte euch dazu ein Beispiel geben. Stellt euch vor, in ein paar Jahren greift irgendeine Supermacht Deutschland an. Und die Truppen dieser Supermacht, die rücken immer weiter vor, sagen wir, Norddeutschland haben sie schon erobert und es dauert nicht mehr lang, dann wird auch hier Gießen erobert. Das siehst du kommen. Es ist jetzt nicht so, dass diese Supermacht sonderlich grausam ist, aber sobald sie ein Gebiet besetzt haben, setzen sie eine Sache durch. Sie sorgen nämlich dafür, dass alle Euros von einem auf den anderen Tag nichts mehr wert sind. Du kannst nichts mehr davon kaufen, du kannst auch nichts mehr in irgendeine andere Währung wechseln, dein Geld ist einfach weg. Sobald das Land besetzt ist, ist dein Geld wertlos. Es gilt dann nur noch die Währung der neuen Supermacht in allen besetzten Gebieten. Du selbst lebst, sagen wir hier im Raum Gießen, und du hast so ein bisschen Geld gespart und du siehst jetzt, wie diese Supermacht immer näher rückt. Was machst du am schlausten mit deinem gesparten Geld? Wenn du schlau bist, versuchst du dieses Geld in die Währung der neuen Supermacht zu wechseln. Bevor es zu spät ist, bevor sie Gießen erobern und deine Euros nichts mehr wert sind. Auf diese Weise würdest du dein Geld retten. Sobald die Supermacht kommt, hast du das neue Geld dieser Supermacht schon und kannst damit weiterarbeiten, weiterleben, weitersparen. Gut, oder? Und genau das sagt Jesus dir hier. Sobald mein Königreich komplett triumphiert hat, also wenn ich ein zweites Mal wiederkomme, dann sind alle anderen Währungen, alles was du an materiellem Besitz hast, ob es dein Auto ist, dein Haus, dein Konto, was auch immer, alles das ist sofort wertlos. Wir sagen so schön, das letzte Hemd hat keine Taschen. Oder anders formuliert, keinen Eurocent wirst du mit ins neue Jerusalem nehmen. Aber du kannst eine Sache machen. Du kannst dein vielleicht weniges Geld jetzt schon in die neue Währung des neuen Jerusalem eintauschen. Vers 33. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Jesus ist der beste Finanzberater der Welt. Er sagt dir, tausche dein Geld hier auf der alten Erde in die Währung der neuen Erde. Und das tust du, indem du freigebig Bedürftige unterstützt, ja vor allem Bedürftige im Reich Gottes, deine Gemeinde, deinen Pastor, Missionare, aber auch andere, die es nötig haben. Und wir denken dann ja ganz schnell, dieses Geld ist dann weg. Aber Jesus sagt dir, es ist nicht weg, sondern du tauscht es ein in die Währung des neuen Jerusalem, in die einzige Währung, die wirklich ewigen Bestand hat. Einen Schatz im Himmel nennt Jesus diese Währung hier in Vers 33. Und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt an dieser Stelle einige Fragen hast, ganz konkret. Wie viel soll ich geben, an wen genau und so weiter. Und das sind alles gute, das sind alles wichtige Fragen. Mit denen beschäftigen wir uns ausführlicher in dieser Reihe über Geld in den nächsten Predigten. Aber heute ist der Kernpunkt erstmal ein anderer. Nämlich, Gott versorgt dich. Aber was Jesus dir eben hier am Ende dieses Abschnitts zeigt, gerade weil er dich versorgt, bist du frei, dein Geld, vielleicht dein weniges Geld, in eine ewige Währung einzutauschen. Trachtet gerade mit eurem Geld, denn das ist das Thema, zuerst nach Gottes Reich. Und so wird euch alles andere hinzugefügt. Oder dann der letzte Vers, Vers 34, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und auch das ist wieder eine Frage. Wie passt dein Bekenntnis, also das, was du sagst, zu dem, was du lebst? Wenn ich euch frage, gehörst du zum Königreich dieser Welt oder zu dem Königreich Jesu? Dann würden die meisten von euch sagen, natürlich zum Königreich von Jesus. Aber die Frage ist, was bekennen deine Kontoauszüge zu der Frage, zu welchem Königreich du gehörst? Oder lebst du mit dem Mund zwar im Königreich Jesu, aber der Schatz deines Herzens ist im Grunde woanders? Weißt du, das, wofür du dein Geld investierst, verrät sehr viel über dein Herz. Das ist, was Jesus hier sagt. Geld ist nicht einfach etwas, worüber wir uns keine Sorgen machen sollen. Es ist etwas, was zutiefst mit deiner Gottesbeziehung zu tun hat. Und gerade weil du glauben und wissen darfst, dass Gott dich mit allem versorgt, was du brauchst. Und weil du wissen darfst, dass er uns als seiner kleinen Herde das Königreich seines Sohnes geschenkt hat. Deswegen darfst du Gott zu deiner größten Sorge machen und dir einen Schatz nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel sammeln. Amen.